with the save.
Now you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Buzzer Beater, der Basketball-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buzzer Beater. Mit mir im Studio ist wieder David.
Hi, Servus. Ich freue mich, dass wir wieder mal nach zwei Wochen hier sitzen. Wie immer schön.
Ich freue mich auch, obwohl es gerade einfach so eine scheiß Situation ist. Was da gerade passiert, das ist ja, glaube ich, offensichtlich, über was man da auch spricht, wenn man sagt, dass es gerade scheiße ist.
Unbeschreiblich.
Täglich jetzt gerade verfolgt.
Ich auch, ja.
Nachts verfolgt. Gerade nachts, weil ja da immer was passiert. Stand jetzt sind sie gerade umzingeln die Russen Kiew. Das heißt, da vermuten die Amis, dass die auch die nächsten Tage da einmarschieren werden und besetzen werden. Und es ist dann irgendwie schwierig, dann als was Positives zu sehen oder zumindest dann über was Positives zu sprechen.
Auf jeden Fall. Ja, also mich hat es auch total getroffen. Man hat es irgendwie schon mitbekommen und man wusste auch, wie die Unruhen gerade sind, aber dass es jetzt doch so schnell geht. Und ich fand vor allem auch die Schnelligkeit, wie die russischen Truppen auch vorgedrungen sind und jetzt auch die schon so viele ukrainische Städte schon auch umzingelt haben und ja jetzt auch schon in Kiew weit vorgedrungen sind zum Teil. Also echt unglaublich.
Die beiden Klitschkos sind auch vor Ort. Der eine ist ja Bürgermeister von Kiew, Vitali. Dem auch gesagt, sie werden da jetzt dort bleiben und sich bewaffnen. Und dann, oder wahrscheinlich wird sich jeder bewaffnen, aber naja. Warum das jetzt für uns auch relevant ist, ist natürlich dann, es ist natürlich nicht anderen die Priorität jetzt gerade dann im Basketball. Aber es gab jetzt auch einige Meldungen, weil halt auch viele amerikanische Spieler in der Ukraine oder in Russland spielen. Unter anderem auch der Sohn von John Stockton, Michael Stockton, der auch bei Ludwigsburg war früher. Der hat bis vor kurzem noch in Kiew gespielt.
Okay.
Also, ist dann aber vor kurzem dann in die USA wieder zurück. Einfach, weil man gesagt hat, nee, also ich glaube, aktuell sind auch alle amerikanischen Basketballer raus aus der Ukraine. Auch die WNBA hat auch sich gemeldet und gesagt, man schaut auch bei den Frauen gerade, da spielen auch einige in der Ukraine und viele auch in Russland. Ich glaube, in Russland, die sind alle noch dort oder viele noch dort. Aber zumindest die aus der Ukraine sind jetzt erstmal wieder zurück in den USA.
Wow. Ich glaube jetzt auch von der, ich weiß gar nicht, es war jeweils bei, jetzt entfällt mir der Name gerade, bei Alex Len, der ist ja Ukrainer von den Sacramento Kings, der Center, und von Michailuk, genau, von den Toronto Raptors, die beiden sind ja beide Ukrainer und die haben ja auch zusammen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein Statement auch veröffentlicht, dass sie natürlich in Gedanken auch bei ihren Landsleuten sind und einfach den, was wir uns alle denken, ist ja auch nicht schwer zu verstehen eigentlich. Stop the war.
Ja. Auch und der
wurde ja auch vom Spiel dann, glaube ich, genau, vom Spiel wurde dann auch so ein Banner.
Ach so,
und
ja.
Das fand ich ganz, ja, ganz toll. Von allen Spielern dann auch. Gab es jetzt auch in der Bundesliga, gestern auch beim Freitagsspiel, aber jetzt auch in der NBA hatten die dann auch vor den Spielen, glaube ich, jeweils so ein Banner.
Fußball-Bundesliga.
Fußball-Bundesliga, genau. Und jetzt bei den Spielen von den Sacramento Kings,
ja,
einerseits, ja, und auch andererseits bei dem, ich glaube, Spiel von den Toronto Raptors, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wurde jeweils jetzt auch klar auch Stellung bezogen.
Du hattest ja auch diese Woche das Spiel dann zwischen FC Bayern Basketball und ZSKA Moskau. Da fand ich es sehr, sehr stark von Magenta Sport. Die haben gesagt, dass sie das Spiel nicht übertragen werden.
Mhm.
Und kurz darauf kam dann das Statement, dass das Spiel auch insgesamt gecancelt wurde. Ich glaube vom Verband aber, das heißt nicht von Bayerns Seite. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, bringt es da was, zu sagen, wir zeigen, also wir treten nicht an. Ich meine, die russische Mannschaft, also die Moskauer Mannschaft kann da nichts dafür. Das ist ein Vollidiot, der das macht. Und ja, natürlich hat er seine Leute, die dabei sind. Er alleine marschiert da nicht ein. Aber man darf nicht vergessen, das ist nicht die ganze russische Bevölkerung. Das ist, glaube ich, bei solchen Sachen, dass man immer über einen Kamm schert, egal was passiert. 9-11, dass man da plötzlich alle Muslime vorverurteilt, was total dämlich ist, dass man immer sofort eine ganze Religion oder eine ganze Bevölkerung über einen Kamm schert, was ja einfach nicht stimmt. Du hast jetzt auch viele Russen gesehen, die sich dagegen ausgesprochen haben.
Ich glaube, es ist auch ganz, also einerseits glaube ich, wie du sagst, schwierige Abwägung, aber ich glaube, man muss einfach für sich so entscheiden und festlegen, was steht so in der eigenen Macht, dass man darauf aufmerksam machen kann. Und ich glaube, das muss sich irgendwie jeder jetzt gerade selbst fragen. Und ich glaube, als Sportler oder als Verein kannst du das eben auch machen und kannst jetzt da in dem Fall, weil das ist es dann eher von Magenta Sport ausgegangen, dass sie das Spiel nicht gezeigt haben, aber die Euroleague hat sich ja dann auch positioniert und hat dann auch gesagt, dass das Spiel auch nicht stattfindet. Aber sowohl die Verbände, was ja jetzt teilweise auch schon passiert ist, dass man reagiert, dass man dann auch teilweise dann zum Beispiel beim Champions-League-Finale jetzt zum Beispiel auch, das wäre vom Fußball in St. Petersburg, das wurde ja jetzt auch entzogen, dass man da Zeichen setzt und klar macht, dass man die Möglichkeiten, die man hat, zumindest ausnutzt. Und auch spannend, dass er auch in Russland, du sagst es ja auch, sich da durchaus Widerstand ja auch zeigt und auch tatsächlich von Prominenten auch dort. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also jetzt einige Künstler, Musiker haben sich da geäußert. Auch ein ganz spannend, wie es da jetzt auch weitergeht, auch wie da jetzt Russland reagiert, ein Moderator von einer russischen Talkshow, der wohl sehr, sehr, das ist so David Letterman in Russland oder Jan Böhmermann in Deutschland, so Zitat von der Tagesschau, dass der wohl sich auch auf Instagram dazu geäußert hat, Stop the War, und dann wurde seine Sendung jetzt für Montag schon abgesetzt. So. Also es ist jetzt ganz spannend, wie sich aber das auch entwickelt. Was
erwartest du von einem diktatorischen?
Nee, ich erwarte gar nichts, aber ich finde es spannend, weil doch auch, sage ich mal, die russischen Prominenten, die auch einen gewissen Einfluss einfach dann haben, den auch nutzen. Und das ist etwas, was in der Lage, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen Mut machen kann, dass auch auf der russischen Seite, selbst die Russen, die auch vor Ort sind und die vielleicht, wo man vielleicht das Gefühl hat, gut, die Propaganda dort ist einfach sehr, sehr stark, die haben vielleicht gar nicht, also die nehmen das vielleicht gar nicht so wahr und glauben diese unfassbaren Beschuldigungen, die Putin da vorbringt, dass die ukrainische Regierung, jetzt hat er gestern irgendwie gesagt, Drogensüchtige wären.
Allein das Wort Entnazifizierung.
Entnazifizierung.
Du hast einen jüdischen Präsidenten in der Ukraine. Die Ukraine wurde damals so hart getroffen und haben damals gegen die Nazis gekämpft. Und da kommt so, ja.
Das ist Wahnsinn.
Du hast aber gerade angesprochen, die Prominenten. Weil, also es gibt einen ganz, ganz Prominenten aus dem Eishockey. Den besten Spieler, Alexander Ovechkin, von den Washington Capitals. Und wenn du bei ihm auf Instagram auf die Seite gehst, ist sein Profilbild Ovechkin und Putin.
Ja.
Schon davor, nehme ich mal an, weil die auch gut befreundet sind. Und da denke ich mir auch so, ja, der hat jetzt auch gesagt, er wünscht, dass es so schnell wie möglich aufhört. Aber es hat sich für mich nicht so angehört, dass er will, dass die Russen aufhören. Weil du könntest ja auch interpretieren, dass du sagst, ja, so schnell wie möglich aufhören, indem die Russen jetzt einfach Ukraine besetzen, dann hört es auch schnell auf. Weil er hat nicht einmal gesagt, er hat sich nicht einmal von Putin distanziert. Und ich finde, dass wir gerade an einem Punkt sind, das hatten wir bei Trump schon, und Trump ist nochmal ewig weit weg davon, trotzdem nochmal, egal was man von ihm halten will, aber an dem Level war er einfach doch nicht. Dass man da auch verlangt hat von Sportlern, an der Tom Brady oder so unter anderem, dass die sich distanzieren von Trump. Und das muss man jetzt auch verlangen von den Spielern. Also, dass man wirklich einfach weiß, auf welcher Seite sind die.
Aber ich glaube,
also das Menschenrechte pro Contra.
Ja, ich glaube, das macht es ganz klar, was du sagst, dass der Ovechkin halt das nicht ist. Also, dass der sich so, wenn er sich so indifferent äußert, dann ist wohl klar, dass ihm das jetzt das, nicht so,
da denke ich mir doch,
nicht so, also, wichtig ist, dass an sich der Krieg, der von Russland initiiert wurde, aufhört, sondern dass einfach die Situation aufhört, aber dass das Ukraine halt klein beigibt.
Ja.
Und die ukrainische Bevölkerung.
Da denke ich mir halt, als Franchise in der NHL muss man da auch, klar, die NHL hat viele Russen. In der NBA spielt aktuell kein einziger Russe. Du hattest früher mit Timofey Moskov einen dabei, oder?
Alexei Schwert, ja.
Von? Weißt du, wo der gespielt hat?
Der hat bei den, also Moskow ist auf jeden Fall der bekanntere, der hat bei den New York Knicks gespielt, unter anderem. Ja.
Ja, du musst auf jeden Fall dich als Franchise da auch wirklich klar positionieren und sagen, also sowas, auch wenn er der beste Spieler ist, mit Abstand, trotzdem, glaube ich, sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo es jetzt gerade gar nicht geht, dass man da jetzt sagt, naja, passiert, nicht so schlimm. Ja.
Ja, wie sollen wir da jetzt weitermachen?
Also, ja, gut.
Ich würde sagen, wir machen es einfach.
Wir machen es einfach, es bringt nichts. Ich fand es auch ganz spannend, in den USA jetzt die Woche zu verfolgen, wie die Late-Night-Shows damit umgehen, weil die ja dann schon wieder Lacher kreieren und das ist ja deren Hauptaugenmerk. Und trotzdem gab es unter anderem James Corden, der sich am Anfang ein paar Minuten Zeit genommen hat, einfach auf die Situation einzugehen und danach dann gesagt hat, gut, aber wir können jetzt nicht alles komplett pausieren. Das heißt auch nicht, dass es jetzt dann irrelevant ist. Es ist eindeutig relevant. Und wie gesagt, Basketball spielt hier eindeutig, also hat hier eindeutig nicht die Priorität, aber es ist trotzdem ein Thema, womit wir uns beschäftigen in unserer Freizeit. Und auch abgesehen von diesen krassen Themen, die uns gerade in der Welt beschäftigen, ob Pandemie oder jetzt der Krieg von Russland auf die Ukraine, trotzdem gibt es noch andere Dinge, mit denen man sich ja trotzdem ablenken kann oder beschäftigen kann. Deswegen, wenn wir vorhin Svi Mykhailiuk angesprochen, der bei den Toronto Raptors spielt und
darum soll es heute auch gehen.
Raptors, um die soll es heute gehen, genau.
Ja, wenn wir da dabei sind, letzte Nacht, ich weiß nicht, ob du was gesehen hast, haben sie gegen die Charlotte Hornets gespielt. Haben
sie da gespielt?
Oder? Sie haben versucht zu spielen.
Haben sie zugeschaut.
Muss man sagen. Sie haben mit über 30 Punkten verloren. Sind aber an sich gerade in richtig guter Form. Vor allem ist vom All-Star-Break gewesen. Siebter aktuell in der Eastern Conference. Mit einem Rekord von 32-26. Also ist auf einem guten Weg, dass sie zumindest ja Siebter werden. Sechster wird, glaube ich, schwierig. Da stehen gerade die Boston Celtics. Und die haben nochmal einen besseren Run. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, auch wie die gerade unterwegs sind. Aber haben da jetzt auch vor dem All-Star-Break gegen gute Teams gewonnen. Jetzt die Raptors auch unter anderem gegen die Miami Heat, die ja gerade Erster sind im Osten. Auch gegen die Chicago Bulls, mit dem ehemaligen Spieler, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, dem DeMar DeRozan, der also unglaublich spielt. Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, jetzt ist das achte Spiel, dass er über 35 Punkte gemacht hat, ja, in Folge. Der macht einfach nach dem All-Star-Break mit der Serie weiter, mit dem Rekord, den er aufgestellt hat.
Und ich weiß, dass ich vor ein paar Wochen zu dir gesagt habe, ich hätte den doch damals als MIP wählen sollen. Und du sagst zu mir so, nee. Eher MVP.
Also mittlerweile muss ich sagen, ich war am Anfang skeptisch und er ist jetzt natürlich nicht Frontrunner, aber ich muss sagen, für mich...
Sag mir inzwischen einen, der jetzt dann noch besser ist, gerade der gerade besser performt als DeMar DeRozan.
Ich würde schon eher mit Joel Embiid noch gehen, aber wenn er jetzt so weitermacht, dann sind wir irgendwann mal an dem Punkt, dass man sagen muss, den müssen wir ihm eigentlich geben. Ja. Deswegen, ich habe ihn mittlerweile auch klar in der Konversation. Ich finde, er ist noch gar nicht so sehr drin, aber muss eigentlich noch mehr werden, weil er unglaublich gerade spielt.
Aber natürlich schade, dass es bei den Raptors dann bei ihm nie so funktioniert hat.
Ja, das ist, da wollen wir auch mal kurz hingehen, auf diese, das so ein bisschen historisch auch einordnen, weil 2019, das wisst ihr wahrscheinlich alle, da hat Toronto auch seine Meisterschaft gewonnen, seine allererste in der Geschichte. Aber davor sah das Ganze noch ein bisschen anders aus und es gab einen Grund, warum das dann 2019 auch passiert ist, weil 2019 in der Saison war ja auch ein gewisser Kawhi Leonard dann mit dabei. Auch einer meiner, der hat mich da auch geprägt, einer meiner Lieblingsspieler. Schon davor, aber auch dadurch, weil er also schon bei den San Antonio Spurs gut gespielt hat, aber dann, dass er in Toronto da die Meisterschaft holt, finde ich immer noch unglaublich. Aber davor waren ja das Top-Duo eigentlich bei den Toronto Raptors, Kyle Lowry und DeMar DeRozan.
Unzertrennlich, dachte man.
Waren sie auch und ich glaube, sind sie auch immer noch, die sind ja auch super Freunde und haben dann 2018 noch, also in der Saison 17-18, eine super Saison gespielt. Also auch in den Jahren davor immer wieder auch weit gekommen in der regulären Saison, auch gute reguläre Saisons gespielt, aber in den Playoffs war immer relativ früh Schluss. Dann hat man aber in der Saison den ersten Platz in der Eastern Conference geholt, also das erste geworden, hat 59 Siege geholt und DeMar DeRozan und Kyle Lowry haben mit dem Team rundherum, da war auch ein gewisser Pascal Siakam auch schon mit dabei, haben toll gespielt und dann in der zweiten Runde treffen sie auf die Cleveland Cavaliers mit LeBron James. Und was passiert? Man verliert die ersten zwei Spiele und dann ist Spiel 3 Und dann ist es ausgeglichen und es sieht so aus, als könnten die Raptors das Spiel gewinnen. Und LeBron James mit der letzten Aktion Gleichstand. Ich habe es noch wirklich vor Augen. Linker Elbow. Er springt zur Seite, super contested, macht einen Floater übers Brett, Buzzerbeater rein und sie gewinnen das Spiel. Und es steht 3-0 für die Cleveland Cavaliers. Und damit war natürlich dann auch die Serie vorbei. Und am Ende haben die Cavs sogar 4-0 gewonnen, also sogar die Raptors gesweept. Und dann war natürlich die Aufregung natürlich auch groß, weil man eigentlich wieder eine tolle Saison, wo man sogar Erster geworden ist. Dwayne Casey, der damalige Trainer, ist sogar auch Coach of the Year geworden. Man hat aber trotzdem wieder in den Playoffs es nicht weitergeschafft. Und dann ist in der Offseason 2018 viel passiert. Dann hat man Dwayne Casey, Coach of the Year geworden, habe ich gerade gesagt, entlassen. Das ist wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, dass man in der Saison, in der der Coach of the Year war, direkt danach in der Offseason den Trainer entlässt. Wahnsinn. Und man hat Kawhi Leonard gegen DeMar DeRozan getradet. Also Kawhi Leonard ist zu den Toronto Raptors gekommen, DeMar DeRozan ist zu den San Antonio Spurs gekommen. Und das war natürlich, also das war nochmal eine größere Aufregung, weil klar, man wusste, also Kyle Lowry wusste gar nichts davon wohl, DeMar DeRozan auch nicht. Und der war ja so nah auch an der Franchise, der wurde auch von den Fans, auch obwohl natürlich der Erfolg nicht so da war, trotzdem, also total, war total lieb gewonnen, hat ja auch wirklich gut dort gespielt. Aber man hat dieses Risiko eingegangen, auch mit Kawhi Leonard. Und das hat auch gar keiner erwartet eigentlich, weil ja Leonard, eigentlich hatten alle gedacht, der will nach Los Angeles in seine Heimat. Dann kommt er nicht ganz dahin. Nicht ganz.
Jetzt ist er ja da.
Ja, und dann gewinnen sie ja 2019 sensationell die Meisterschaft. Und dann denkt man, ja, wird Kawhi Leonard vielleicht auch länger dort bleiben? Nee, der geht dann direkt weiter nach Los Angeles zu den Clippers. Ob das jetzt so eine gute Idee war, das muss man mal sehen. Aber bis jetzt nicht ganz so erfolgreich. Und die Raptors, jetzt muss ich mal meinen langen Monolog auch langsam mal beenden, müssen weiter neu aufbauen. Und machen das aber seitdem wirklich gut. Also Pascal Siakam habe ich angesprochen, der hat sich in der Zeit vor allem mit Kawhi Leonard in der Saison da 2018-19 unglaublich entwickelt, hat sich da wirklich zu so einem zweiten Star dann auch entwickelt und er hat ja auch grandios gespielt, teilweise auch in den Finals über 30 Punkte aufgelegt, also wirklich hätte auch davor keiner so erwartet, dass der sich dann so entwickeln kann. Dazu Fred VanVleet, auch jetzt einer der wichtigen Bausteine, der ist dann, ist eine tolle Geschichte, müssen wir später nochmal drauf eingehen, wie der dann auch in den Playoffs eigentlich 2019 eigentlich ein neuer Spieler geworden ist und hat einfach einen jungen Kern jetzt aufbauen können, auch mit Scottie Barnes, den man jetzt neu dazu bekommen hat der jetzt Rookie ist in der Saison.
Aktuell haben sie, glaube ich, nur einen einzigen Spieler, der älter als 30 ist und der kam jetzt auch gerade erst.
Thad Young, genau, ja. Also hat ein ganz junges Team und wir haben schon gesagt, Dwayne Casey ist nicht mehr da. Nick Nurse hat dann in seiner ersten Saison ja, der Trainer, der dann auf ihn gefolgt hat, direkt die Meisterschaft geholt und macht da auch einfach einen tollen Job. Und deswegen ist man natürlich jetzt weit davon entfernt, dass man jetzt direkt vorne mitspielen kann, aber hat trotzdem jetzt irgendwie die Transition gut geschafft nach der Meisterschaftssaison, dass man nicht direkt irgendwie, also man ist irgendwie schon in einem Rebuild, aber ist trotzdem jetzt gut dabei und kann sogar in die Playoffs kommen.
Ja, letzte Saison hat er ja so einen Moment gehabt, wo es halt gar nicht funktioniert hat. Da haben sie sich gar nicht in die Playoffs geschafft.
Das stimmt,
das genau. Das waren 27-45 war das Rekord. Du hattest davor Saisons, wo du im Schnitt, die drei Saisons davor hast du immer 70% der Spiele gewonnen und da hast du plötzlich nicht mal 40% gewonnen. Aber ich glaube, das gehört manchmal auch einfach dazu. Du kannst ein Team nicht ständig so da oben halten und irgendwann brauchst du mal so ein kleines Rebuild.
Man muss auch sagen, sonst hätten sie zum Beispiel Scottie Barnes, den ich angesprochen habe, an vierter Stelle nie bekommen. Hm. Ja. Aber
Ich glaube auch vor der Saison war es aber auch klar, dass es schwierig wird, zumindest jetzt zur Hälfte der Saison einen positiven Rekord zu haben. Gerade weil Siakam noch verletzt war, wo man auch gesagt hat, gut, also der wird, ich glaube, der hat einen Monat noch gefehlt diese Saison am Anfang, weil der hat eine Schulter-OP gehabt im Sommer. Deswegen wusste man eigentlich, okay, das wird jetzt erstmal die Hinrunde sozusagen, wird jetzt nicht so positiv ausfallen. Und die war dann doch nochmal besser, als man es gedacht hat, weil sie gerade diesen Run nochmal hatten, wann war das, im Februar? Ja, Ende Januar, Anfang Februar, da hatten sie nochmal, der hat sie nochmal weit nach vorne katapultiert, da hatten sie 8 Siege am Stück. Da angefangen hat es mit dem Spiel gegen die Miami Heat, wo sie die Triple Overtime hatten und die gewonnen haben. Ich liebe so Spiele einfach, die so in die Overtime gehen, weil du hast jedes Mal nochmal das Gefühl, oh mein Gott, jetzt wieder nicht. Und dann gleich nochmal. Ja.
War jetzt auch kurz letzte Nacht, also jetzt, wir nehmen gerade am Samstag auf, Freitag auf Samstag, wer hat gespielt? Die San Antonio Spurs gegen die, jetzt will ich es nicht falsch sagen, gegen wen haben die gespielt? Das ist jetzt natürlich bitter. Gegen die Washington Wizards 157-153, zwei Overtimes zu dem Thema. Also das ist ja, was ist das denn für ein Score? Ja.
Und vor allem die Siege, die sie da eingefahren haben, waren jetzt gar nicht mal gegen einfache Gegner. Also nicht nur. Du hattest auch gegen die Hornets gespielt, gegen die Bulls, Hawks und zweimal gegen die Heat. Das ist jetzt keine, wie nennt man das?
Kein Selbstläufer, genau. Ja,
und gegen Denver ist er dann gerissen und da ging es zu 110, zu 109 aus. Also da kannst
du wieder sagen. Auch eine Mannschaft, gegen die man mal verlieren kann.
Eben. Und um einen Punkt. Also das war auf jeden Fall vor der All-Star-Break nochmal ganz geil eigentlich, dass sie da nochmal so rangekommen sind und nochmal gezeigt haben, okay, wir wollen in die Playoffs, aber am liebsten wollen wir das Play-In-Tournament auch umgehen. Wobei du es ja vorhin angesprochen hast, also ja, mal schauen, ob sie das wirklich hinkriegen. Ich glaube nicht, weil einfach von hinten Brooklyn kommt. Du hast jetzt gegen die Hornets verloren. Die Hornets kommen auch nochmal immer näher ran. Die Celtics werden vorne jetzt auch nicht plötzlich einbrechen, zumindest nicht krasser als die Raptors. Aber dass du auf jeden Fall jetzt in die Playoffs kommst mit dem Team, mit den Startern, die haben. Ich glaube, du kannst hier an erster Stelle hast du Fred VanVleet und Pascal Siakam spielen rund 38 Minuten. Damit führen die ganze Liga an in Spielzeit. Dahinter hast du OG Anunoby, der an fünfter Stelle ist, was die Spielzeit angeht.
Wow.
Und Scottie Barnes ist auch nochmal in den Top 25 von allen Spielern in der NBA, was Spielminuten angeht. Und wenn du da mal überlegst, die haben jetzt, glaube ich, zusammen nur 18 Spiele bestritten. Mehr als Kyrie, Harden und Durant, glaube ich, hier zusammen gespielt haben. Trotzdem auch nochmal, das ist jetzt nicht viel, aber mehr trotzdem als bei mehr Harmonie, die jetzt stattfindet, als bei den Heat oder bei den Sixers oder den Nets halt.
Also deswegen, das finde ich tatsächlich auch die größte Überraschung, dass sie mit dem Team, das sie haben, vor allem auch mit der kleinen Rotation, die sie irgendwie haben, dass sie so erfolgreich sind und so viele Spiele gewinnen. Also du sagst es ja gerade, großer Punkt sind natürlich Siakam und VanVleet. Also die beiden, vor allem VanVleet beide haben mich überrascht, aber VanVleet sogar noch mal ein bisschen mehr, weil undrafted, Point Guard, kleiner Point Guard, auch mit 1,85. Erinnert mich so ein bisschen, das ist ja lustig, an Kyle Lowry, der ja mittlerweile nicht mehr da ist. Mhm. Aber auch so ein kleiner, aber total bulliger Point Guard, der auch nichts geschenkt bekommen hat und jetzt dieses Jahr ja zum ersten Mal All-Star auch geworden ist, auch verdient meiner Meinung nach, weil er wirklich dieses Team von den Toronto Raptors da in die Playoffs führen wird oder mit in die Playoffs führen wird und eine Dreierquote bei 10 Versuchen ist ja unglaublich viel. Wir haben ja an der Stelle mal über Grayson Allen geredet. Der hatte 9 Versuche. Das ist ja ein Dreiervolumen. Das ist ja unglaublich und macht 40%. Also unfassbar guter Werfer. Und dazu aber einfach strukturiert die Offensive bei den Toronto Raptors richtig gut. Zusammen natürlich mit Siakam, der sich da auch verbessert hat. Aber VanVleet ist mit einer der Gründe natürlich, warum es so gut dort läuft und habe ich gar nicht kommen sehen, weil er auch mittlerweile schon 28 ist und eigentlich ich ihn eher so als Backup-Point gerade immer gesehen habe, der einen guten Wurf hat, aber darüber hinaus, dadurch, dass er auch diese kleine Statur hat, oft seinen Wurf nicht so losbekommt, auch nicht so dieser Playmaker ist, aber das macht er mittlerweile. Also er hat jetzt diese Saison schon, hat er seinen Assist-Schnitt nochmal auf 7 hochgestellt, also trifft er auch die richtigen Entscheidungen und kommt auch zum Korb durch und kann da auch finishen. Und
aber hat einen guten Mitteldistanzwurf.
Also hat das ganze Package mittlerweile.
Du hast vorhin ein bisschen so VanVleet auch angesprochen, so in der Vergangenheit.
Mhm.
Ganz gerne nochmal jetzt ausführen.
Die Story?
Ja.
Da muss ich mich kurz fassen, weil es eigentlich zu weit führen, zu weit führen sollte es nicht. Das stimmt. Aber es ist 2019 sind sie ja in der zweiten Runde dann in den Playoffs auf die Philadelphia 76ers getroffen. Das war ja dann dieses, wo es diesen unglaublichen Wurf von Kawhi Leonard in Spiel 7 gab.
Boing,
boing, boing, boing, boing rein. Es ist immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es, also ich fand es damals so krass, weil du wirklich, dieser Wurf fliegt dahin und die ganze Halle ist ruhig. Es ist ganz still.
Kawhi lag am Boden, ne?
Ja, genau. Und alle schauen dahin.
Embiid dreht sich so auch so hin, weil er auch so ein bisschen hinter dem Backboard
steht. Und die ganze Bank von den Raptors steht ja auch da direkt und alle schauen und dann fällt dieser Ball wirklich rein. Unglaublich. Unglaubliche Situation. Und in dieser Serie ist einer ein Totalausfall und trifft keinen Wurf, Fred VanVleet. Also der hat wirklich, in der ersten Runde war es ein bisschen besser, aber in der zweiten Runde gegen Philadelphia ging absolut nichts. So, und dann gehen die in die Runde gegen Milwaukee und auf einmal ist Fred VanVleet ein anderer Spieler. Ich glaube nicht in Spiel 1, aber ab den weiteren Spielen ist Fred VanVleet wirklich Money, wie man sagen würde im Basketball. Also trifft einfach seine Würfe, vor allem seine Dreier. Und es ist lustig, ich weiß nicht, ob er es selbst bestätigt hat, aber er hat halt 2 Tage, nachdem wirklich dann er diese Serie startet und dann auch in den Finals gut spielt, bekommt seine Frau, ich weiß nicht, ob es seine Frau oder seine Freundin damals war, ein Kind. Und wirklich mit der Geburt seines Kindes performt er auf einem ganz anderen Level. Also klar, ist natürlich auch ein absolutes Glücksgefühl und es hat sicher auch was bei ihm ausgelöst, aber dass er das dann auch so aufs Feld, also dass da so eine Korrelation irgendwie auch gibt, so unglaublich und eine tolle, tolle Geschichte. Und seitdem hat sich auch Fred VanVleet unglaublich entwickelt. Also ich weiß nicht, wie sein Kind heißt.
Ist das ein Ratschlag für jeden NBA-Spieler, bei dem es gerade nicht läuft, kriegt ein Kind?
Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwas muss es da dann geben später, weil sein Kind hat auf jeden Fall seine Karriere in irgendeiner Weise, zumindest an diesem Punkt, positiv beeinflusst. Und das ist eine tolle Geschichte, finde ich.
Ist es wirklich. Das Problem ist nur, was ich gerade sehe, bei VanVleet, All-Star, Siakam hätte All-Star werden sollen, finde ich, gerade über Jared Allen von den Cavs. Du schüttelst ein bisschen den Kopf, aber auch so ein bisschen.
Ich finde, Jared Allen hat es auch irgendwie verdient. Aber ja, ich finde auch, Pascal Siakam hat auch auf jeden Fall den
Problem,
Case.
Problem, was ich halt sehe, ist, wenn die beiden mal fehlen. Weil gerade bei VanVleet hast du gemerkt, der ist dann doch nochmal die letzten Wochen anfälliger gewesen für kleinere Verletzungen. Einfach weil sein Einsatz wirklich so ein krasses Volumen hat, was der gerade da abliefern muss. Weil die Starter halt wirklich durchspielen im Prinzip.
Ja.
Und dann ist dann wirklich die Frage, wie lange können die das aushalten? Wie lange kann der Körper da standhalten? Und wann gibt er irgendwann nach? Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass sie jetzt dann einen guten Backup-Guard hätten oder haben, dass sie ihm im Prinzip so ein bisschen den Druck wegnehmen können.
Ja.
Weil ich glaube, also bis wir in den Playoffs sind, wenn sie da hinkommen sollten oder zumindest Play-in-Tournament, dann ist der Junge ja komplett durch irgendwann.
Ja, man muss wirklich sagen, das Problem ist wirklich so ein bisschen diese kleine Rotation, dass die, also jetzt letzte Nacht zum Beispiel hat man genau das gesehen, was du gesagt hast. Also Siakam und VanVleet haben beide keine gute Nacht und haben beide 8 Punkte. Und also dementsprechend war es auch gut, haben sie auch jetzt beide mal so ein bisschen geschont, haben beide nur 27 Minuten gespielt. Also hat man relativ früh gesehen, okay, man wird dieses Spiel nicht gewinnen können. Und dann hat man die beiden jetzt auch mal dann geschont und weniger spielen lassen. Aber im Endeffekt müssen Siakam und VanVleet konstant 25 Punkte machen, damit die überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Und das ist natürlich schon eine heftige Last, die man da irgendwie trägt. Klar, man hat auch Gary Trent Jr., der natürlich auch viel Scoring bringt. OG Anunoby bringt auch gutes Scoring. Also man hat schon auch andere Optionen, Scottie Barnes natürlich auch, aber im Endeffekt, wenn man es runterbricht, sind vor allem Siakam und VanVleet schon die Anführer dieser Mannschaft irgendwie auch und die auch konstant liefern müssen. Und das haben sie jetzt auch gemacht und machen das sicher auch weiterhin, aber es ist trotzdem irgendwie doch eine gewisse Abhängigkeit da und das ist auf Dauer schwierig zu kompensieren.
Die Raptors haben die schlechteste Bank in der ganzen NBA. Die machen im Schnitt 23 Punkte.
Das ist schon echt wahnsinnig wenig.
Also das hier mit den Startern wirklich in allen Ehren. Aber wenn deine Bank so scheiße ist und so gar nichts abliefert, im Prinzip so, also wenn du halt sagst, wenn die spielen, dann brichst du so krass ein, das ist halt auf Dauer, ist es halt nicht gut, vor allem wenn du auf die Playoffs schaust. Aber wenn du auf die Playoffs schaust, dann muss eine gute Bank da sein. Das haben wir den Lakers, glaube ich, letztes Jahr gesagt, dass die einfach einen guten Backup haben, weil da hatten sie ja letztes Jahr einen kompletten Ausverkauf und hatten ja hinten fast nichts. Und das funktioniert auf Dauer einfach nicht.
Zumindest nicht, wenn es halt, also daran sieht man dann, was irgendwie so die Top-Teams von jetzt zum Beispiel den Toronto Raptors einfach unterscheidet. Die sind einfach nicht auf diesem Niveau, dass sie da weit vorne mitspielen können, weil du einfach die Bank, wie du sagst, brauchst. Es gibt einfach mal schlechte Spieler bei den Startern. Und das hat man ja jetzt bei dem Spiel jetzt auch letzte Nacht zum Beispiel gesehen. Die haben einfach keine Bank, die dann da irgendwie in die Bresche springen kann. Aber wenn wir jetzt über einen, haben wir jetzt gesprochen, Fred VanVleet, Pascal Siakam. Wie siehst du Siakam in der Saison?
Ja, wie gesagt, ich finde, also gerade nach seinem All-Star-Snub, wie es ja so gerne heißt, als er nicht dafür ausgewählt wurde, hat er nochmal wirklich Zahlen aufgelegt. Also ich glaube, 29 Punkte im Schnitt waren es.
Kann gut sein.
Also da hat er nochmal wirklich so gezeigt, was er eigentlich doch in sich hat und was da geht. Ich finde es gut, der funktioniert auf der Center-Position, funktioniert er richtig gut, weil es ja auch Überlegungen gab und Gespräche, dass Achiuwa und Birch da spielen könnten. Das würde halt dann eine reduzierte Spielzeit für Gary Trent oder für Scottie Barnes bedeuten, im Normalfall. Aber ich finde, Pascal Siakam macht seine Rolle richtig, richtig gut. Und also, ja.
Ja, also ich kann auch nur sagen, was mich total beeindruckt hat, ist irgendwie diese Entwicklung auch zu einem Playmaker. Also mittlerweile ist er wirklich mit VanVleet derjenige, der primär eigentlich das Playmaking übernimmt und macht es auch richtig gut. Also jetzt in der Saison macht er im Schnitt 5 Assists. In diesem Stretch, den du beschrieben hast, wo er so gut war, hat er auch teilweise dann ein Triple-Double mal gehabt und auch 10 Assists, was man ja eigentlich von Siakam gar nicht kannte. Und das ist irgendwie eine Entwicklung. Er ist jetzt mittlerweile auch schon 27, wird 28, die ich ihm gar nicht so zugetraut hatte. Ich hatte dann schon so ein bisschen gemerkt, er ist einerseits ein extrem, für seine Größe extrem schneller, athletischer Spieler, der einfach mit seinem Drive zum Korb einfach jeden Gegenspieler einfach zur Verzweiflung bringen kann und zwar auf der Center-Position.
Aber das da passt kann er wieder, super aber spielen. Ich finde, genau. Das passt wieder gut, weil das passt zu Masai Ujiri. Mhm. Heißt das so?
Der GM, ja.
Ja, ich finde, das passt wieder gut zu seiner Philosophie, weil der nicht so ein Fan von diesen klassischen Centern ist. Deswegen passt es wieder ganz gut so, dass Siakam da gerade als athletischer.
Ja, und macht da einfach einen super Job, weil er einerseits defensiv sehr, sehr gut ist und schnell und mobil ist und andererseits auch jetzt in der Saison, klar jetzt nicht so viele Versuche, aber sein Dreier wieder besser trifft. Das war jetzt zum Beispiel letzte Saison auch ein Riesenproblem, dass er einfach eine Dreierquote von unter 30% hatte und dementsprechend hast du dann natürlich auch nicht die Möglichkeiten also du hast schon die Möglichkeiten, aber du bist einfach ausrechenbarer, weil einfach ein Teil deines Spiels irgendwie wegbricht und das habe ich gar nicht gedacht, dass er nochmal irgendwie so diese Entwicklung von seinem Spiel schafft und das hat er geschafft und bin echt gespannt, wie sich das jetzt auch entwickeln wird in den nächsten Jahren, wenn sich das Team auch so weiterentwickeln kann.
Und ich finde es auch spannend, gerade auf Pascal Siakam zu schauen, wenn Scottie Barnes zum Beispiel spielt und VanVleet und Siakam nicht auf dem Feld stehen, ist er schon einer wirklich der Scoring-Optionen. Und dann sind wirklich die Zahlen von Scottie Barnes wirklich heftig. Sobald aber Siakam und VanVleet spielen, ist Scottie Barnes, der auch als Rookie of the Year so gehandelt wird, nur noch die vierte oder fünfte Scoring-Option. Das zeigt ja, wie krass die anderen Spieler einfach im Team sind. Wenn du überlegst, dass so ein Spieler plötzlich nur noch eine Randfigur im Prinzip ist.
Muss man auch, glaube ich, auch nochmal dazu sagen, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, dass die Bank nicht so gut ist und nicht so viel Scoring bringt. Man muss dazu aber auch sagen, die Starting Five macht es aber dafür extrem gut. Klar. Dementsprechend sind sie auch deswegen so gut. Also OG Anunoby haben wir jetzt auch schon angesprochen, der einerseits ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, andererseits auch wirklich, also man hat irgendwie, oder ich habe davon erwartet oder von ihm erwartet, dass er vielleicht sogar noch mehr diese Rolle, die jetzt Siakam irgendwie übernimmt. Heißt, dass er wirklich auch das Pick and Roll läuft, heißt den Ball auch wirklich vorbringt und auch dementsprechend dann seine eigenen Würfe kreiert, das macht er eher nicht so. Aber irgendwie passt er deswegen auch super rein, weil sie haben ja jetzt mit Siakam und VanVleet zwei, die das gut machen. Gary Trent Jr. zum Beispiel, den du auch schon angesprochen hast, der Shooting Guard, den sie von Portland auch seit letzter Saison haben, der macht es auch sehr, sehr gut. Also OG Anunoby braucht das gar nicht und da ist dafür trotzdem ein sehr, sehr guter Catch-and-Shoot-Spieler, der seinen Dreier auch gut trifft bei gutem Volumen. Und dementsprechend ist es irgendwie auch eine sehr, sehr gute Mischung, die sich da jetzt in Toronto gefunden hat. Und Anunoby macht trotzdem, obwohl man vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat, 17,5 Punkte. Und es ist trotzdem natürlich ein Wort.
Aber siehst du, ich habe gerade wegen Scottie Barnes nochmal nachgedacht, weil ich Rookie of the Year gesagt habe. Es gibt noch zwei andere Kandidaten hier, einmal für den Cavs, Evan Mobley und dann unser Sean Mendes Lookalike, Josh Giddey von den OKC. Mhm.
Wobei ich sogar noch jemanden mit reinnehmen würde gerne, aber der wird es wahrscheinlich nicht werden, weil er kein Case dann irgendwie hat. Das finde ich so, also verstehe ich wirklich nicht, dass der in diesen Cases nie, nicht mal in der Top 3 ist, weil meiner Meinung nach ist er der konstanteste.
Er muss halt
mit.
Ja, ja.
Aber.
Also ich weiß nicht, inwiefern das bei Rookie of the Year mit reinspielt, aber also die Bilanz vom Team ist ja dann eher bei MIP und MVP eher relevanter.
Sehe ich, weswegen Mobley vorne ist.
Ja.
Aber Josh Giddey zum Beispiel ist ja an 3.
Ja, klar, natürlich. Deswegen, ja. Ich glaube, das ist auch kein Faktor, der damit reinspielt. Deswegen, also wenn du sagen könntest, ja gut, aber die Magic spielen auch gerade so schlecht. Aber ich glaube nicht, dass das bei Rookie mit reinspielt. Allein jetzt zwei andere
Spieler
noch.
Bisschen schon, aber halt nicht. Ja. Also, dass er irgendwie gar nicht, also er kommt schon in der Konversation irgendwie vor, aber halt
aber ich mein,
meiner Meinung nach
ich meine, was erwartest du dann? Also erwartest du, dass ein Rookie dann das Team, meistens haben ja wirklich gerade die schlechteren Teams die Top-Picks, dementsprechend müsste das Team ja plötzlich jetzt hier von eines der schlechtesten NBA-Teams zu eines der besten werden, nur wegen einem Rookie. Und das kannst du ja nicht erwarten.
Das passiert halt ganz selten. Bei LeBron James ist es natürlich, bei den Cleveland Cavaliers ist es passiert. Und Evan Mobley ist natürlich auch einer der Faktoren, wobei da schon auch mehr reinspielt. Also du hast einfach bei den Cleveland Cavaliers einfach schon dementsprechend Spieler gehabt, die einfach gut zusammenpassen und die jetzt einfach in der Saison noch besser durch Mobley auch funktionieren. Aber
und deswegen,
er ist halt einer der Faktoren.
Aber ich glaube, gerade weil Giddey und Mobley doch offensiv richtig gut abliefern, glaube ich eben, dass Scottie Barnes es nachher nicht schaffen wird. Weil seine Defensive, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist wirklich wunderbar, funktioniert. Problem ist aber, in der Offensive produziert er nicht diese Zahlen, die halt die anderen produzieren. Gerade wenn jetzt hier Siakam und Van Vliet spielen. Und ich glaube, das ist dann doch nochmal so ein Faktor, der dann doch wichtiger ist.
Mhm. Wobei ich, also Scottie Barnes tatsächlich von den Zahlen her gar nicht so weit weg ist von denen. Also ich glaube sogar, er hat, was Scoring angeht, klar, dass Josh Giddey hat einfach andere Statistiken, wo er einfach
aber ich
mega
glaub,
gut ist.
Die hat er auch nochmal, ja, aber man muss da auch nochmal schauen. Ich glaube, das hat er auch in den Spielen eben rausgerissen, wo Van Vliet und Siakam eben nicht gespielt haben. Und da hat er abgeliefert, da hat er gezeigt,
ja, du meinst mehr so, dass er halt nicht so diese erste, also so eine der ersten Optionen auch
genau.
ist. Ja.
Und ich glaube jetzt, wenn sie halt durchspielen, die anderen, dann glaube ich halt wirklich nicht, dass er jetzt nochmal rausreißen kann. Also ich sehe das jetzt nicht, dass er jetzt wirklich dann nochmal die nächsten Spiele, jetzt die zweite Hälfte der Saison, dass er da nochmal wirklich einen rausreißt, was offensive Statistiken angeht.
Wobei man ich will nur kurz darauf eingehen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Scottie Barnes finde ich ganz toller Spieler, weil er eine Sache macht, die ich ganz gerne mag. Das ist so einer, der immer hustelt. Der gibt keinen Wurf, keinen Ball verloren und ist immer unter dem offensiven Brett, immer irgendwie aktiv und selbst, weißt du, ich habe das schon so oft gesehen, dass er irgendwelche Würfe nicht getroffen hat. Und er ist der Erste beim Rebound und holt sich den Offensiv-Rebound und macht dann erst im zweiten, dritten Versuch den Korb. Aber da merkt man, dass einfach die Einstellung total da ist und total stimmt. Und dazu hat er auch einfach schon gute Anlagen, auch offensiv. Er macht jetzt natürlich nicht so viele Punkte wie Siakam und Van Vliet, aber macht trotzdem seine 14,5 Punkte. Sein Wurf ist so mittelmäßig noch da. Also er finisht schon das meiste wirklich dann am Korb. Da hat er einen guten Touch, aber sein Wurf muss schon noch besser werden, vor allem auch sein Dreier. Aber da bin ich mal gespannt, da haben sie
aber
schon wirklich sehr, sehr gut gepickt.
Was Offensiv-Rebounds angeht, sind die Raptors gerade Zweiter in der NBA im Vergleich zu Defensiv-Rebounds, weil da sind sie das schlechteste Team in der ganzen NBA. Warum? Woran machst du das fest, dass es wirklich so einen krassen Unterschied ist? Also ihnen fehlt die Größe, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass es einerseits, also ist eine gute Frage, ich kann es jetzt auch nicht so genau beantworten. Ich glaube tatsächlich, dass die Raptors schon eine Sache, die sie auszeichnet, ist, dass sie schnell spielen wollen. Dass sie einfach viele, viele junge, schnelle Spieler haben, die auch schnell dann den Abschluss suchen und man schnell umschalten möchte. Und das ist halt dann, kann dann ein Grund sein, dass man dann so in der Defensive vielleicht manchmal nicht so ganz aufmerksam ist auch beim Rebound, aber andererseits ist man ja bei den Offensiv-Rebounds auch sehr, sehr aktiv. Es ist irgendwie schwierig einzuschätzen. Ich glaube, bei Scottie Barnes, das ist mir schon aufgefallen, das ist schon ein Punkt, dass er Defensiv-Rebounding jetzt nicht so gut ist, wie er das offensiv zumindest zeigt. Und Siakam, muss man natürlich auch sagen, ist als Center, er spielt jetzt öfter Center, jetzt natürlich jetzt nicht, er ist kein schlechter Rebounder, aber ist jetzt nicht prädestiniert dafür, wenn du jetzt dann dagegen wirklich ganz große spielst, wie jetzt Joel Embiid zum Beispiel oder Nikola Jokic, da ist es dann schon, kann es dann schon auch schwer sein. Aber ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache.
Gerade gegen die großen Center, da werden sie nochmal ihre Probleme haben, glaube ich. Deswegen wollten auch gleich mal Robert Williams haben von den Celtics. Das hätte funktionieren können.
Defensiv macht er auf jeden Fall einen guten Job, das kann man wirklich sagen. Robert Williams bei den Boston Celtics, ja das stimmt.
Nee, deswegen bin ich ganz gespannt. Also, weil sie eben gegen, was ich noch spannend fand, in der Defensive gegen die besten Offensiven der Liga, wenn du da das Defensive Rating anschaust, sind sie Fünfter. Das heißt, gegen die guten Teams bringst du dann doch wieder eine Defense und ich meine, im Endeffekt, wenn du es in die Playoffs schaffen willst, ist das ja dann doch wichtig, oder?
Auf jeden Fall und ich glaube, dass da muss man auch nochmal Nick Nurse reinnehmen, den Coach, der macht einfach einen richtig, richtig guten Job mit dem Team. Das passt jetzt, glaube ich, auch mittlerweile, ist einfach sehr, sehr gut zusammengestellt und passt auch von den Charakteren sehr, sehr gut. Aber man hat einerseits in der Defense, man hat gute Individualverteidiger mit Siakam, mit Scottie Barnes, der es auch schon ganz gut macht mit OG Anunoby, natürlich. Aber trotzdem funktioniert das Konstrukt einfach gut, weil man das Gefühl hat, jeder weiß genau, wann er wie zum Closeout hin muss. Also man merkt einfach, das Team ist gut eingespielt und auch gut eingestellt vom Trainer. Und da ist, glaube ich, Nick Nurse auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dementsprechend glaube ich, du sagst es ja gerade, sie können das aufs Feld, aufs Parkett bringen. Und ich glaube, sie werden auch in die Playoffs kommen. Aber ich glaube, du kannst auch mal gern sagen, was du meinst. Ja. Aber ich denke, zweite Runde wird schon ganz schwer. Da muss schon ganz viel richtig laufen, weil du einfach als, ich denke mal, realistisch werden sie, wenn sie durchs Play-in auch gehen müssen, werden sie Siebter. Und dann spielst du halt gegen die Chicago Bulls. Im Zweifel, wenn die Standings so bleiben, da kann natürlich im Osten noch alles passieren. Die ersten fünf sind ja irgendwie gefühlt alle zwei, drei Siege nur auseinander. Aber selbst wenn das jetzt die Philadelphia 76ers oder die Cleveland Cavaliers werden, da kannst du mit Glück dann, wenn es jetzt die Cavaliers zum Beispiel werden, sicher weiterkommen. Aber danach ist dann schon Schluss, glaube ich.
Bin ich ganz bei dir. Also ich glaube nicht, dass die Raptors das weit schaffen. Ich glaube auch erstens, dass sie sich erstmal durchs Play-In-Tournament gut kämpfen müssen. Ich bin auch noch da noch nicht sicher, ob sie wirklich durchs Play-In-Tournament auch wirklich in die Playoffs reinkommen, bin ich ehrlich. Aber wie du es gesagt hast bei Nick Nurse, ich glaube, das ist ganz wichtig für das Team, dass die so einen Trainer haben, weil der wird auch so als People's Person bezeichnet. Also Fred Van Vliet hat nochmal gesagt, jetzt letzte Woche bei einem All-Star-Spiel, wo er dabei war und Scottie Barnes war ja auch dabei, wo Nick Nurse nicht als Trainer irgendwie an der Seitenlinie wäre und trotzdem war er als Zuschauer in Cleveland vor Ort, weil er gesagt hat, hey, das sind meine Spieler, die sind mir wichtig und ich schaue denen zu. Und ich finde, das zeigt doch schon alles, oder? Dass du sagst,
dass du für deine
Spieler auch da bist einfach.
Ja, und ich finde, der wirkt total, also ist natürlich immer von außen schwierig zu beurteilen, aber das ist mit einer meiner Lieblingscoaches, weil ich das Gefühl habe, wie du sagst, der hat eine super Beziehung zu seinen Spielern, dem ist es auch ganz wichtig und der ist auch wirklich der schafft wirklich seine Philosophie, die er als Trainer hat, umzusetzen und lässt aber trotzdem seinen Spielern immer noch den Freiraum, dass sie der Spieler sein können, der sie sind. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Balance und die schafft er. Und der Erfolg, glaube ich, mittlerweile gibt ihm recht. Er wird sicher nicht Coach of the Year werden. Da gibt's andere, zum Beispiel JB Bickerstaff sicher von den Cleveland Cavaliers unter anderem. Aber der gehört für mich mit mindestens irgendwie in die Conversation rein, weil er wirklich einen ganz, ganz tollen Job da macht in Toronto.
Klar. Thema All-Star-Weekend können wir mal aufgreifen, denn ist jetzt eine Woche her. Mhm. Aber wir würden gerne noch mal einen Trivia-Quiz dazu machen. Deswegen haben wir heute Sarah zu Gast und mal schauen, wie wir uns da schlagen. Schön, dich hier zu haben bei uns.
Hi.
Ja, hi ihr zwei.
Du hast was Tolles mitgebracht, habe ich gehört.
Ja, und zwar habe ich ein Spiel für euch mitgebracht. Wir spielen heute Wahr oder Falsch zum NBA All-Star Weekend von letzter Woche und den ganzen vergangenen All-Star Weekends.
Oh, gut. Sollte gut laufen, oder?
Echt?
Bin ich nicht drin.
Ich bin bei All-Star Weekends nicht so drin, aber ja. Wir werden sehen.
Sieg für mich.
Ich habe 10 Statements für euch dabei. Wahr oder falsch, müsst ihr dann entscheiden. Jeder von euch hat 5 Versuche. Und wir entscheiden jetzt mit einer Schätzfrage, wer von euch beiden anfangen darf. Und zwar dürft ihr beide mal schätzen. 2010 waren bisher die meisten Zuschauer bei einem All-Star-Game anwesend. Mhm. Und zwar wie viele?
David, du darfst anfangen, David.
Wollen wir nicht uns was überlegen und es gleichzeitig sagen?
Ja, nee, das hört sich doof an.
Okay. Dann, boah, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich würde mal sagen 35.000.
Gut, danke, dass ich anfangen darf. Ich sage 105.000 und zwar im AT&T-Stadion. Ich glaube, bei den Dallas Cowboys in dem Footballstadion.
Wow. Gut, dass wir eine Kategorie nehmen, wo du dich gar nicht auskennst. Sind es 105.000 wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also es sind ein bisschen über 108.000. Also ja, sehr, sehr nah dran, Finn. Ja, das ist wirklich, jetzt bist du fast ein bisschen witzlos.
Aber du kriegst ja auch keinen Punkt dafür, das ist sehr gut.
Eben. Aber genau, dafür darf ich jetzt nur anfangen.
Ja, okay. Also dein erstes Statement. Das All-Star-Weekend ist bisher nur einmal ausgefallen, und zwar 1997 während eines NBA-Lockouts. Ist das wahr oder falsch?
Ich kann es mir schon vorstellen, so, aber ich... Nee, falsch.
Meinst du, dass noch nie ausgefallen
also
ist?
Also Lockout
meinst
so
du, dass öfter ausgefallen ist?
Nee, ich sag es... Warte, war es... Wenn ich jetzt falsch sage, heißt es, ist es noch nie ausgefallen.
Das darfst du dir aussuchen. Du kannst sagen, falsch ist noch nie ausgefallen oder falsch war nicht 1997.
Ach so, okay, nee. Falsch auf jeden Fall. Falsch.
Okay, falsch. Ist richtig.
Shit.
All-Star Weekend ist bisher nur einmal ausgefallen, aber das war nicht 1997, sondern 1999. Während des dritten NBA-Lockouts.
Okay.
Ja, das wusste ich natürlich.
Hatte ich natürlich im Kopf, aber ich wollte jetzt keinen Tipp geben.
Das war das Ding. Ja.
Stark.
Danke.
Dann zählen wir 1-0 für Finn und David, du bist dran.
Mhm.
Kobe Bryant hält den Rekord als jüngster Spieler, der den Slam Dunk Contest gewonnen hat. Er war damals 19 Jahre alt.
Boah. Das hätte ich sogar gewusst. Kann ich jetzt natürlich auch angeben, aber dass er 19 war und dass er ihn gewonnen hat. Aber gab es jemanden, der mal jünger war? Das könnte schon sein. Aber jetzt aus den letzten Jahren würde ich jetzt vermuten, dass kein so junger dabei war. Ich würde mit Ja gehen. Er war der Jüngste.
Okay, das ist richtig.
Yes.
Sehr gut. Dann 1-1 Ausgleich. Nächstes Statement für Finn. Beim All-Star-Game letztes Wochenende hat Stephen Curry nicht nur 16 Dreier geworfen, sondern auch den Rekord für die meisten Dreier in einem All-Star-Viertel und einer All-Star-Halbzeit gebrochen.
Oh, ich dachte gerade, du gehst irgendwie so darauf auf 50 Punkte, dass er die geworfen hat, weil es waren nicht die meisten Punkte gewesen.
Ja, das wäre zu einfach.
Es waren Anthony Davis 52 Punkte.
Ja.
Ja, es war...
Das ist auch richtig, ja. Und zwar hat er im zweiten Viertel den Rekord für die meisten Dreier in einer All-Star-Halbzeit und in einem All-Star-Viertel gebrochen und dann im dritten Durchgang gleich nochmal. Also
kurz, hast du das auch gesehen? Also hast du es live gesehen oder hast du die
Zusammenfassung gesehen? Ich
habe es live gesehen, ja. Es war ja
heftig.
Abnormal. Ja. Also wie kann
aber
man
ich
so
wusste
heiß
nicht,
laufen?
Dass er die Rekorde gebrochen hat.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Aber es war möglich. Okay.
Wieder was gelernt.
Dafür sind wir da. Dafür bist du da.
Dafür bist du da, ja.
Genau. Gut, dann David, geht's wieder mit dir weiter. Seit 4 Jahren dürfen die Captains ihre Teams für das All-Star-Game selbst wählen.
Boah, das kann man auf jeden Fall noch nicht so lange, aber ist das jetzt 4 Jahre? Natürlich jetzt auch schon so ein bisschen Psychologie, weil ich mir denke, 3 Fragen, alle 3 waren jetzt richtig, oder? Nee, einmal war falsch, zweimal waren richtig. Ja. Muss man natürlich auch ein bisschen überlegen, aber ich würde eigentlich meinen, dass es erst in den letzten Jahren angefangen hat damit, dass man wählen kann. Deswegen würde ich sagen, ja, erst seit 4 Jahren.
Ja, das ist auch richtig.
Yes.
Seit 2018, also 2-2.
Sind gut dabei. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir
die ganzen
so gut schlagen.
Blamablen Auftritte von uns in den letzten Monaten.
In manch anderen endlich Spielen, mal. Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube, das läuft auf ein Unentschieden hinaus.
Sieht bis jetzt so aus.
Wir werden sehen. Gut, dann Finn. Seit 2018 ist LeBron James jedes Jahr Captain eines All-Star-Teams gewesen. Das ist jetzt, dazu musst du nichts sagen.
Also, war.
Das ist eine Aussage.
Außerdem... Außerdem ist er in seiner Karriere auch noch insgesamt dreimal All-Star-Game-MVP geworden. Und zwar 2006, 2008 und 2016.
Falsch. Ich sage, er ist nur zweimal MVP geworden.
Okay. Das ist zwar falsch, kann ich jetzt aber nicht als Punkt für dich zählen, weil er dreimal All-Star-MVP geworden ist. Aber es war 2006, 2008 und 2018.
Bitter, bitter, bitter. Ich hätte tatsächlich 2008 hätte ich gedacht, dass er nicht gewonnen hat.
Das ist echt nur zweimal. Okay, gut. Ja. Da doch kein Unentschieden.
Doch, immer noch unentschieden. Aber ja, ich muss es nachlegen.
Aber genau, David, deine Chance auf den Vorsprung.
Yes.
2007 wurde Dirk Nowitzki als erster Europäer in die Starting Five des NBA All-Star Games berufen.
2007, also das, die Saison 2006, 2007, weißt du das?
Ja.
Okay. Also 2006, 2007 ist er, jetzt bin ich nicht ganz falsch sein, aber da ist er MVP geworden. Heißt, da muss er eigentlich in der Starting Five sein.
Das wär, aber war er auch der erste Europäer?
Ach so, stimmt. Du hast gut aufgepasst. Gut, dass du mir aushilfst. Aber er war auch der erste Europäer, weil ich glaube, der zweite danach, würde ich sagen, der das auch geschafft hat, war dann Giannis. Und davor würde ich...
Starting Five.
In der Starting Five, ja. Ich glaube nicht, dass da noch ein besserer Europäer noch dabei war davor. Ich würde sagen, es ist wahr.
Damit liegst du richtig.
Yes.
Und?
Du wolltest mich nochmal verwirren.
Gründung, ne? Auch sehr gut. Ja, ist in dem Jahr auch MVP der NBA geworden. Also liegt ja nahe dann.
Ja. Sehr gut.
Ja, David ist in Führung gegangen.
Klasse, da freue ich mich.
3-2.
Muss ja auch meinem guten Rekord, was ja. Spiele angeht, auch. Ja. Muss ich weiter dabei bleiben.
Gut, Finn, weiter geht's. Die Zielpunktzahl im All-Star-Game letztes Jahr, also 2021, war 160.
Ja.
Ganz fies.
Ich überlege gerade. Dieses Jahr war es 163 zu 160 oder so ähnlich, oder? 163, ja, irgendwie sowas. Ja, ich sag wahr.
Leider falsch, war 170. Aber auch sehr fiese Frage, ich weiß.
Mhm. Also das hätte ich auch falsch gemacht, bin ich ganz ehrlich.
Ich weiß nur, dass AD das geschafft habe in den 52 Punkten, da war es irgendwie 193 oder sowas.
Aber das variiert ja auch irgendwie jedes Jahr, also ich kenne mich da auch nicht aus. Puh. Glück gehabt.
Gut, jetzt Matchball.
Mhm.
Genau, also wenn ich richtig gerechnet habe und David jetzt den nächsten Punkt bekommt, dann kannst du nicht mehr aufholen, Finn.
Ich schau mal, ob ich dich also mal rankommen lasse. So, ich bin gespannt.
Gut, Nate Robinson ist der erste NBA-Spieler, der den Slam Dunk Contest insgesamt dreimal gewonnen hat.
Okay, also da kann ich jetzt mal Full Disclosure geben, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass er, also ich hätte ihn jetzt mal schon verortet, dass er mal gewonnen hat. Ich hätte aber nicht gedacht, so oft. Deswegen würde ich jetzt sogar mal mit Nein gehen. Ich würde sagen, der hat ihn zweimal gewonnen, aber dreimal wäre schon sehr, sehr viel. Ich sag zweimal, ich sag
schade,
falsch.
Schade, schade. Jetzt hast du es nicht für dich entschieden. Das ist nämlich richtig.
Es ist tatsächlich richtig. Wow.
Danke, danke.
Ja,
er wollte es eigentlich
nicht war ja extra.
Ja. Ja, für ein gutes Spiel, oder?
Klar. Er hat wirklich dreimal gewonnen. Wow.
Ja. 2006, 2009 und 2010.
Dann?
Ja, Fun Fact zu Nate Robinson, der ist nur 1,73 groß, also umso krasser.
Also ich wusste nicht 1,73, aber ich wusste, dass er klein ist, aber wow, dreimal gewinnen?
Und ich kann gerade so das Netz berühren, mit Glück.
Ja.
So, okay, ja dann, Finn, deine Chance aufzuholen. Beim Three-Point-Shootout hat man 70 Sekunden Zeit, um maximal 40 Punkte mit 29 Würfen zu erreichen.
Das muss ich kurz rechnen. Mit 29 Würfen? Nein.
Genau, 70 Sekunden, 40 Punkte, 29 Würfe.
Nee, das sind 30 Würfe. Ich sag falsch.
Okay, ja.
Nein,
das ist falsch, aber es sind 27 Würfe.
Ah, nein.
Aber zählst trotzdem, weil ich gesagt habe, falsch?
Ja, ich würde dir da tatsächlich den Punkt geben, weil du sagst falsch. Du hast klar, du hast begründet, hast es nicht richtig begründet, aber an sich ist ja, hast du ja recht, dass es falsch ist. Immer nicht so. Du kriegst den Punkt. Würde ich jetzt sagen. Okay, wenn du sagst, Sarah,
was sagt ja, die Spielleiterin?
Genau, die Spielleiterin muss es im Endeffekt entscheiden.
Fürs bessere Finale wollen wir doch, dass ihr den Gleichstand habt, oder? Dann können wir jetzt noch die letzte Frage machen. Und zwar,
ja,
lese ich das Statement vor und wer von euch als erster antwortet, der gewinnt.
Beim letzten Mal warst du da ziemlich gut. Jetzt muss ich mal schneller sein mit Rudy Gobert, wenn du dich noch erinnerst. Mhm.
Ja. Ich finde, kann ich nochmal kurz klarstellen, ich hatte so geil angefangen mit den 105.000, 108.000 Zuschauern.
Ja, das ist nicht ganz halten.
Ja, okay.
Gut, letztes Statement. Der einzige deutsche Vertreter bei der NBA Rising Stars Challenge dieses Jahr war Moritz Wagner.
Ach so, ich dachte, wir müssen schnell sein. Sorry. Ich war verwirrt, es tut mir leid.
Ja.
Okay.
Ja.
Nee, es ist aber falsch.
Ja, aber du hast ja gesagt.
Ja, eigentlich habe ich jetzt verloren. Wow.
Gut.
Ja. Falsch.
Ja.
Wer falsch. Ist es denn?
Franz Wagner. Ne? Sein Bruder.
Ja.
Ich habe mit was anderem gerechnet. Egal.
Naja, dann hat Finn gewonnen.
Glückwunsch.
Schlusssport nochmal angezogen.
Ja, man muss auch mal Glück haben.
Jedes Mal. Ja. Er kann einfach nicht verlieren.
Das stimmt.
Glückwunsch, Finn. So fängt das Wochenende doch gut an.
So fängt super an. Ich meine, besser kann es gar nicht werden.
Jungs, ich habe mir mal angeguckt, dass ihr noch gar keine Bewertung habt auf eurem Podcast. Und ich habe vorhin die erste 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Also ihr seid jetzt ein 5-Sterne-Podcast.
Alter. Aber auch zu Recht.
Damit ist jetzt auch der Aufruf an alle eure HörerInnen raus. Hier, 5 Sterne.
Ihr habt's gehört.
5 Sterne auf Spotify.
Ist es peinlich, dass ich gar nicht wusste, dass es geht?
Weiß ich nicht. Ich hätte es gewusst, aber muss man jetzt auch nicht wissen.
Aber danke
trotzdem,
dir.
Vielen, vielen Dank. War super vorbereitet und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Ja, super. Erstmal schön irgendwie mitten reinlabern und dann die Frage nicht hören. Und dann denken, jetzt wird ja sicher Franz Wagner kommen. Nee, Moritz Wagner, ja, der Rookie, oder? Ja. Der bei der Rising Stars Challenge dabei ist, ja.
Ich würde sagen, verkackt.
Ja, aber nochmal Glückwunsch auch an der Stelle. Fällt mir natürlich schwer. Ich kann auch nicht gut verlieren dabei, das ist auch wahr. Aber
Rising Star passt auch, weil, ja, da passt schon.
Das passt.
Weil, was wir jetzt haben, sind wieder unsere Under-the-Radar-Stars. Also Spieler, die es noch nicht so nach ganz oben in die Schlagzeilen geschafft haben.
Aber ich bin gespannt, ob das bei dir ein Rising Star ist.
Die für uns trotzdem, könnte sein.
Mhm.
Die aber trotzdem für uns es auf jeden Fall drauf haben und da oben in die Schlagzeilen gehören. Hast du gerne mal anfangen? Da hat jeder einen mitgebrachten Spieler.
Mhm. Also ich bin bei einem Spieler gelandet, der tatsächlich jetzt durch den Blockbuster-Trade von James Harden zu den Sixers und Ben Simmons zu den Nets da auch eine Rolle gespielt hat. Der ist aber am Ende doch bei seiner Mannschaft geblieben. Jetzt kann man schon ein bisschen spekulieren vielleicht. Es ist Matisse Thybulle geworden von den Philadelphia 76ers, der meiner Meinung nach, wenn man jetzt die Stats erstmal hört, 5,5 Punkte, 2,5 Rebounds ungefähr, ein Assist, 28% von draußen, von der Dreierlinie, denkt man erstmal, Was willst du mir da jetzt vielleicht erzählen? Aber wichtig ist vielleicht sind nicht immer die Stats, sondern auch drumherum, was liefert der? Und er liefert vor allem eins, Defense. Und da gibt's auch Stats, die das auch belegen. Er hat im Schnitt 1,8 Steals, 1,1 Blocks und ist vor allem eben, was man jetzt an der Steal-Statistik sieht, da ist er auch ganz vorne dabei in der Liga, hat einfach unglaublich schnelle Hände, kann eigentlich jeden Spieler verteidigen von der Position, also 1-4, hat extrem lange Arme, ist super schnell, obwohl er eine gute Größe eigentlich auch hat für seine Position. Klar, man muss sagen, sein Wurf muss noch besser fallen. Also er ist ja wirklich der beste 3-and-D-Spieler, wenn er wirklich auch einen Dreier hätte. Deswegen ist er bis jetzt eher ein D-Spieler, muss man sagen. Also er kann super verteidigen. Aber ich würde auch mal tatsächlich der Take bringen. Er wird in den nächsten 2 Jahren, dieses Jahr nicht, aber in den Jahren darauf, in den nächsten 2 werden. Das vielleicht nicht, da reichen die Stats nicht. Aber ich glaube, er wird Defensive Player of the Year werden. Das ist super schwierig, vor allem in der Zeit, wenn Rudy Gobert überhaupt nur existiert in der NBA, muss man auch ganz ehrlich sein.
Vor allem auch in dem Team mit
Joel Embiid, natürlich, auf jeden Fall. Aber der macht einen tollen, tollen Job in der Defensive. Und ich bin eigentlich keiner, der so Defensivspieler feiert und gerne den zusieht. Aber bei Mathis Thybulle ist es anders. Dieser Name ist so schwer. Alter, es ist so schwer. Ich versuch's. Dem schaue ich gerne zu beim Verteidigen. Und das ist selten so. Deswegen, wirklich, das ist mein Pick. Und jetzt bin ich gespannt, was du hast.
Da habe ich noch einen tollen mitgebracht. Wenn du sagst, du magst keine defensiven Spieler, zumindest nicht so sehr. ich habe den Namensvetter von Spider Mitchell mitgebracht. Und zwar Davion Mitchell von den Kings. Also ein Rising Star. Wir haben einen
Rookie. Der ist wirklich ein Rising Star.
Neunter Stelle gedraftet. Ein Platz hinter deinem Favoriten, Franz Wagner.
Mhm. Aber auch ein guter Pick. Kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ich meine, das Team liefert jetzt gerade nicht so krass ab. Das
sind halt die Kings, ne?
Nur noch besser als die OKC und die Rockets. Schon heftig, ne?
Schon stark.
Ja. Ist in den Top 10 von Rookies, was Minuten und Punkte angeht. Top 5 in Assists.
Mhm.
Gesamt.
Stark.
Das muss erstmal hinbringen, so als Rookie.
Ja.
Seine Wurfquote ist jetzt offensiv nicht so krank, deswegen, ich habe ja gesagt, also eher defensiver Spieler, aber die Kings sind verdammt angewiesen auf seine Defensive. Also wenn er nicht spielt, lassen sie deutlich mehr Punkte zu, als wenn er auf dem Court ist. Und er hat inzwischen auch offensiv so ein bisschen verstanden, dass er sich bewegen muss und anbieten muss, die freien Räume belaufen muss. Aber das wird noch alles kommen, also je mehr er halt spielt. Und ich meine, jetzt gab es da die Trades, Halliburton weg. Ich glaube, dadurch wird er jetzt auch mehr Spielzeit bekommen und kann dann noch mehr zeigen, was er wirklich drauf hat. Gegen die Warriors hat er
Die Warriors.
Gegen die hat er Anfang Februar schon mal richtig abgeliefert. Da war er dann halt im One-on-One gegen Steph Curry. Klar, Curry ist nicht einer der besten Verteidiger der Liga. Aber auch da hat er offensiv doch nochmal ganz gut gezeigt, was geht. Da hat er sein Season-High und Career-High mit 26 Punkten abgeliefert. 8 Assists. Hatte wirklich in der Defensive, geht wirklich auch zur Gange, so wie du es vorhin beschrieben hast, bei Scotty Barnes, der sich alles irgendwie greifen will. Und auch Davion Mitchell, habe ich so das Gefühl, wenn ich dem zuschaue, dass er wirklich den Ball so anvisiert und unbedingt haben will. Und sein erster Schritt auch in der Defensive ist schon mal mega. Also da gibt es wirklich, es gibt fast keinen Weg um ihn herum so. Deswegen hat sich am Anfang wirklich, also war es nicht konstant am Anfang genug, aber hat sich jetzt wirklich stetig verbessert. Hat jetzt 5 Spiele in Folge gehabt, wo er über 20 Punkte geworfen hat, fast 20 Punkte geworfen hat, sorry.
Aha.
Deswegen, ja, bin ich auf jeden Fall überrascht und gespannt, was da geht.
Ich glaube, das ist auch der Unterschied ein bisschen zu Thybulle. Der kann sich, glaube ich, auch einerseits ist er jetzt in seiner ersten Saison, da muss man auch sagen, das sind so instabile Wurfquoten und einfach nicht so stabile Punkte. Das ist ganz normal, weil man da einfach erstmal neu in der Liga ist. Aber ich glaube, bei ihm ist sogar wirklich, er hat das Potenzial, dass er auch zu einem guten Scorer noch werden kann. Ich glaube, dass er auch das Potenzial hat, wirklich einen guten Wurf zu entwickeln. Das ist bei Thybulle, er ist jetzt auch schon ein bisschen, also nicht besonders alt, aber schon 24, auch jetzt schon ein bisschen in der Liga. Ob da jetzt noch so ein super Wurf kommt, das sehe ich eher nicht so kommen. Bei Mitchell eher. Also ich glaube, der kann sich da nochmal, der kann da sogar auch offensiv noch gefährlich werden.
Und
der
hat ja bei Lonzo Ball auch eine Entwicklung gesehen.
Wenn man den Shooting Coach von New Orleans, wenn da noch ein bisschen mehr hingehen, dann stimmt. Das stimmt, der macht da echt einen guten Job.
Also was haben wir jetzt als Tricks für NBA-Spieler? Geht nach New Orleans, um den Wurf zu verbessern.
Auf jeden Fall.
Bekommt ein Kind, weil dann wird ab sofort die Karriere richtig steil aufgehen. Okay, das sind schon mal geile Tipps, die müssen wir uns merken.
Die sollte man sich merken, wenn man in der NBA Fuß fassen will. Das ist einfach Fakt.
Also deswegen 5 Sterne verdient hier an uns, weil wir die wichtigen Tipps für die Spieler haben.
Ja, hat Sarah schon vorhin gesagt.
Aber was ich auf jeden Fall wirklich mag, ist einfach wirklich seine On-Ball-Defense und weil er wirklich auch sehr aggressiv zur Sache geht. Ich habe ja beschrieben, bei den Lakers hatte ich ja mal hier unseren
Austin Reeves.
Mhm. So gut ist er im Kopf geblieben. Ich wollte gerade seinen Spitznamen sagen, also Hillbilly Kobe. Ja, weil da hat es mir auch gefallen. Ich mag Spieler, die aggressiv zur Sache gehen.
Kurz, aber dieser Spitzname ist, der ist richtig under the radar. Also der ist ja nicht mehr, also der würde auch alleine schon, passt super zu dieser Kategorie. Hillbilly Kobe. Also ja. Wahnsinn.
Ja. Ich habe jetzt noch keinen Spitznamen für Davion Mitchell, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Kings noch schlechter dastehen würden Und es ist schwierig zu sagen, ich weiß. Trotzdem glaube ich, ist er auf jeden Fall, gerade bei Spielern, die jetzt im Team sind, Sabonis, De'Aaron Fox.
Ja.
Dass man da auf jeden Fall sagt, ja, ganz coole Spieler und so, aber achtet auch mal auf Mitchell, weil ich glaube, da steckt wirklich noch viel Potenzial drin und der wird uns noch begeistern.
Ja, und ich muss auch sagen, das ist, ich habe es ja gesagt, ich bin nicht so defensiv fokussiert bei Spielern, aber Mitchell ist auch einer, ich sehe ungefähr nie ein Kings-Spiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber da bin ich sicher auch nicht der einzige NBA-Fan, aber dem schaue ich gerne zu. Schwach. Der ist auch wirklich einer, wie du es gesagt hast, der einfach voll bei der Sache ist in der Defense und der keinen Ball verloren geht. Ergibt. Und das ist schön zu sehen. Und da sieht man auch, was auch spannend, auch bei Thaibe, dass man selbst mit so einem besonderen Skill, der manchmal so in der Fansicht nicht ganz so wahrgenommen wird, wie Defensive, wie wichtig das eigentlich ist und wie du dadurch eigentlich auch in der Liga so einen wichtigen Part auch übernehmen kannst, wie es jetzt bei den Sixers zum Beispiel auch war, dass man gesagt hat, nee, also ihr könnt gerne Seth Curry haben, ihr könnt gerne Andrew Drummond haben.
Was war das gerade?
Seth Curry. Ich habe heute Probleme mit der Aussprache.
Es gibt einen dritten
Bruder. Ich habe heute echt Probleme. Ja, das ist schwierig. Ja, dass man gesagt hat, nee, Thibel bitte nicht. Und ja, worüber wir aber noch reden
aber
müssen.
Aber wenn wir gerade über die Kings gesprochen haben, ich meine, über Sabonis, ne?
Ja.
Wir hatten ja mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen, was noch vor der Trade-Deadline passiert.
Du nimmst es mir aus dem Mund. Ja,
und du hast, glaube ich, noch die Tipps von uns bei dir aufgeschrieben, notiert, ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch so ganz vage erinnern.
Das hat, glaube ich, Gründe, Finn. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber.
Also ich habe vor allem, weil ich nichts in der Presse gelesen habe zu meinen Sachen, woran das wohl liegt,
ja.
Weil ich vielleicht nicht recht hatte.
Vielleicht hattest du nicht recht. Also die Tipps von dir waren Bogdan Bogdanovic, die Shootermaschine aus Atlanta. Die HörerInnen, die schon länger dabei sind, die wissen, worauf das anspielt. Der sollte von den.
Wenn nicht, hört euch nochmal die Folge an.
Absolut.
Heißt auch so.
Von den Atlanta Hawks. Sollte er zu den Dallas Mavericks. Jeremy Grant von Detroit zu Utah. Und Talen Horton-Tucker von den Los Angeles Lakers gegen Miles Turner zu den Pacers. Und Miles Turner eben zu den Lakers. Ja, ist jetzt nicht alles passiert, sagen wir es mal so. Also nichts
passiert,
davon passiert, ehrlich gesagt. Passiert. Wobei ich gesagt habe, Bogdan Bogdanovic zum Beispiel hätte ich mir gut vorstellen können. Aber ich glaube, da haben sie jetzt mit Spencer Dinwiddie schon jemanden gefunden, der in die Richtung auf jeden Fall agieren kann, als Shot-Creator auch, der defensiv aber auf jeden Fall nicht so den Impact haben kann wie ein Bogdanovic. Aber bin mal gespannt, was das auch bei den Mavericks dann wird.
Aber wenn ich schon falsch lag, hast du dann wenigstens was getippt?
Ja, ist schwierig. Also richtig, also ganz richtig gelegen habe ich auch nicht. Aber tatsächlich alle drei Spieler, die in diesen Szenarien waren, oder ja, ich sag mal drei von vier Spielern, die waren mit drin. Und jetzt hört ihr vier Spieler? Hä? Ich habe auch, wir haben ja auch
1-1
so ein bisschen getradet. So, wie bei dir mit Talen Horton-Tucker, hast du ja auch gegen Miles Turner gesagt. Da waren auch zwei Spieler involviert. Und bei dem einen war bei mir die Aaron Fox involviert. Zu den Pacers und im Gegenzug sollte Domantas Sabonis zu den Kings und ich habe nie für möglich gehalten, dass das passieren kann natürlich, aber ihr wisst ja, Domantas Sabonis ist jetzt bei den Kings, bei den Sacramento Kings wirklich gelandet, aber im Gegenzug ist nicht die Aaron Fox zu den Pacers, sondern Tyrese Halliburton und das wurde ja auch im Nachgang wahnsinnig besprochen, konnte eigentlich wirklich niemand glauben, so der sich mit der NBA beschäftigt, dass man wirklich so einen tollen Spieler, der jetzt in seiner Entwicklung steckt, der in der Saison auch nochmal einen weiteren Schritt nach vorne macht, dass man so ein wichtiges Stück eigentlich seiner Entwicklung weggibt. Aber das zeigt irgendwie auch mal wieder, dass die Sacramento Kings vielleicht nicht im Front Office immer die besten Entscheidungen treffen. Die Aaron Fox war da schon, ist jetzt schon ein bisschen länger dabei und war da eher so ein bisschen in Gesprächen mit drin, aber wurde ja auch danach viel kommuniziert, Tyrese Halliburton. Wenn das viele Teams gewusst hätten, dass der überhaupt auch in Trade-Discussions ist, dann hätten sich da auch noch ein paar andere Teams gemeldet. Das war einer, dann Ben Simmons zu den Hawks, das ist nicht passiert, jetzt ist er bei den Nets, aber ist zumindest auch
im Osten geblieben,
auch nicht mehr bei den Sixers und auch jetzt, glaube ich, für die Sixers auch gut, dass jetzt endlich mal diese Personalie gegessen ist und irgendwie auch für uns.
Wobei
ich
nicht
froh,
weiß,
dass
ob es mit James Harden so viel einfacher wird, aber ja.
Das ist richtig, das ist sicherlich richtig. Und Dennis Schröder zu den Dallas Mavericks. auch nicht passiert, aber er ist bei den Houston Rockets gelandet.
Immerhin in
auch,
Texas.
Auch zumindest, zumindest ein neues Team. Und auch in Texas, aber.
Und auch ein super Team. Also auch,
genau, gleiches Ceiling ungefähr. Klasse. Auf jeden Fall.
Können mit OKC und Kings mithalten und Orlando Magic und Detroit Pistons. Top Teams, die man sich dieses Jahr auf jeden Fall geben muss.
Ja, ich finde, wir haben es versucht und wir haben auch sogar ein bisschen Recht behalten.
Aber das nervt mich gerade so an den schlechten Teams, weil die wirklich geniale Spieler haben bei sich, ein paar von denen. Mhm. Und denen man wirklich gerne zuschaut, aber den Teams schaue ich halt nicht gerne zu.
Das stimmt.
Ja, aber gut, andere Sache.
Tyrese Halliburton ist ein gutes Beispiel, ne? Jetzt bei den Indiana Pacers. Ja. Super. Schaue ich auch ganz oft. Aber man kann nichts machen. Worüber wir gerade geredet haben, da sind wir jetzt wieder noch weiter bei YouBet und bei der neuen,
neuen Wette.
Wir haben über die Brooklyn Nets geredet und über die Philadelphia 76ers und den Trade jetzt natürlich mit Ben Simmons. Und jetzt geht es natürlich darum, die Sixers müssen jetzt erstmal James Harden integrieren und im Gegenzug natürlich auch die Brooklyn Nets. Seth Curry. Wow, wie ist das denn ausgesprochen? Wow.
Fließen.
Was für ein Flow. Oh,
genial.
Andrew Drummond. Die zwei wichtigsten Spieler natürlich des Trades. Spaß. Und Ben Simmons. Und Seth Curry hat jetzt auch, und auch Andrew Drummond, die haben ja schon gespielt, haben auch schon ganz gut funktioniert. Curry James Harden hat jetzt debütiert bei den Sixers letzte Nacht gegen Minnesota, haben extrem gut harmoniert. Also muss man sagen, haben ja auch Embiid deutlich gewonnen. Embiid und Harden, wahnsinnige schon Harmonie irgendwie ausgestrahlt. Aber
das würde ich auch immer nicht so hochhängen. Ich meine, das sah am Anfang bei den Nets auch ganz geil aus, eigentlich so die zu dritt und so. Und dann auch mal nur Irving und Harden oder nur Kyrie und Durant. Ja.
Dementsprechend ist jetzt die Frage, man muss die natürlich erstmal integrieren. Ben Simmons wird zurückerwartet zum Duell. Sehr wahrscheinlich Mitte März dann. Das wird echt Wahnsinn.
Ich weiß nicht.
Also Philadelphia, 76ers gegen die Brooklyn Nets.
Oder würdest du an der Stelle von James Harden gegen Durant spielen? Ich meine, so wie schon das All-Star, wie schon die All-Star-Wahl ausging, wie LeBron sich dann abgelacht hat währenddessen.
Also ich glaube tatsächlich.
Durant war es ja so unangenehm irgendwie auch.
Ja, also ich glaube, bei Harden kann ich es mir noch mehr vorstellen.
Dass er spielen wird?
Mhm. Aber bei Ben Simmons nicht. Also bei Harden ist es natürlich auch fraglich. Aber Ben Simmons, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, das Spiel ist in Philadelphia.
Genau, dann würde ich erst recht sagen, nee, also, die werden ihn so fertig machen.
Der muss wirklich ein bisschen Angst haben dann, weil das wäre kein Five-Konzert mehr. Das war auf einem anderen Level.
Und gerade wenn wir über Psyche sprechen, also dass das ihn letztes Jahr sehr mental ihn gefordert hat, einfach wie er von den Fans behandelt wurde, von den gegnerischen Fans, wie die sich alle lustig gemacht haben über ihn, dass es irgendwas eine mentale Blockade gab, ich glaube, das wäre jetzt gar nicht gut.
Nee.
Ich glaube, gerade du willst ihn langsam integrieren und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass er davor halt schon zum Einsatz kommt.
Das glaube ich
aber
auch, das kann
gut
sein.
Dann muss er sich irgendeine Ausrede einfallen lassen. Die werden sich noch irgendwas einfallen lassen. Er wird nicht spielen,
bin ich mir auch relativ sicher.
Sie werden nicht sagen, er spielt nicht, weil kein Bock, sondern die werden irgendwie sagen, hier, Knöchel, irgendwas.
Aber das ist ja nicht unsere Hauptfrage jetzt.
Das ist nicht die Hauptfrage.
Die Hauptfrage ist, wer wird weiterkommen. Wer wird Brooklyn und auch die Philadelphia 76ers, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, auch wenn Brooklyn gerade nicht so gut dasteht und man erstmal abwarten muss, wann Durant auch wieder zurückkommt, wann auch Kyrie Irving eventuell wieder Heimspiele spielen kann, wobei das ja jetzt die Regel in New York sich ja da auch wohl kippen, deswegen kann es auch sogar sein, dass es relativ bald wieder der Fall sein kann, aber wann können die zu dritt auch dann in Brooklyn die drei Stars Simmons, Irving und auch Durant, man könnte die mal wieder so zusammenspielen, aber die Frage ist, wer wird in den Playoffs weiterkommen? Wer wird am Ende eventuell um die Meisterschaft mitspielen können? Und da kann ja dieses Duell dann tatsächlich auch am Auftreten, Philadelphia gegen Brooklyn. Und jetzt, Finn, fang mal an. Was denkst du, wer kommt weiter?
Wie du sagst, ich glaube, die Brooklyn Nets sind wieder ein Title-Contender. Also wir gehen jetzt davon aus, dass sich keiner verletzt und alles und alle auch wieder spielen werden bis dahin und gut integriert sein werden, glaube ich tatsächlich, dass die Nets es weiterschaffen.
Mhm.
Einfach, glaube ich, ich würde es einfach an Kyrie Irving und Durant festmachen. Ben Simmons weiß ich immer noch nicht, aber auch ohne ihn, glaube ich, könnte es wieder ganz gut laufen. Einfach die Erfahrung, die Durant und Kyrie mitbringen in den Playoffs, ist schon nochmal sehr, sehr krass. Und ja, die Sixers natürlich auch, aber ich sag den jetzt.
Ich glaube, es ist super spannend, wie die zusammen funktionieren werden. Weil man muss wirklich sagen, Simmons, Irving und Durant. Alles wenn man jetzt mit diesen drei Leuten schwierig. Sich schon mal irgendwie ein bisschen beschäftigt hat, sehr dann schwierig. Weiß man, dass die Einzelnen schon nicht die einfachsten sind. Und dann zusammen, das war ja auch mit James Harden sicher auch ein Punkt, dass man gesagt hat, oder dass man gemerkt hat, irgendwann mal, das funktioniert auch insgesamt privat vielleicht nicht ganz so gut, dass die alle auf einer Wellenlänge sind. Und jetzt kommt da Ben Simmons rein. Bin ich mal sehr gespannt.
Das sind ja drei Einzelfiguren, ne?
Ja, und beide, also alle drei schon durchaus mit gewissen Querelen oder Problemen auch irgendwie, die sie mit sich rumtragen aber oder die schwierig halt auch. Sind. Harden natürlich auch. Dementsprechend ist es, glaube ich, spannend und es kann aber, wenn man jetzt mal rein auf die Personalien schaut, was die auch auf dem Feld bringen, super funktionieren. Vor allem Ben Simmons als grandioser Verteidiger, das ist ja das, was auch Brooklyn gefehlt hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, also das, was ich gerade anspreche, das wird erstmal nicht, also es wird nicht direkt so gut funktionieren. Ich glaube, die werden Zeit brauchen, die müssen sich erstmal einspielen und bis dahin ist es jetzt nicht mehr so lange. Dementsprechend glaube ich, dass es die Philadelphia 76ers am Ende weiter schaffen, einfach weil Harden gut reinpasst, weil ich glaube, Harden und Embiid tatsächlich gut harmonieren. Ist jetzt nur ein erster Eindruck natürlich, aber man hat schon das Gefühl, dass Harden wirklich richtig Bock hat und das kann man bei Harden natürlich mittlerweile, muss man sagen, genauso wenig sagen, wie das bei anderen, sage ich mal, schwierigeren Spielern auch ist, aber ich glaube, das kann ganz gut funktionieren und ich denke tatsächlich, dass die Sixers weiterkommen.
Bin ich sehr gespannt. Das könnt ihr alles verfolgen, noch bis dahin, weil das ist ein Long-Term-Bet. Auf Instagram.
Kann auch beides sein.
Auf unserem Instagram-Kanal Wasserbieter M945.
Jetzt machst du es mal, sehr schön. Jetzt
mache ich es mal. Da könnt ihr außerdem euch tolle Videos anschauen, wenn ihr irgendwie Rules for Fools Regeln erklärt von Alina. Unser Social Media Manager Markus macht es wirklich sehr, sehr gut. Toller Job. Jede Woche haben wir da ein Spiel, was wir für die Woche tippen oder
Game of the Week, genau.
Tippen, aber euch im Prinzip anbieten, wo wir sagen, das sollt ihr euch anschauen, weil das wird ein cooles Spiel. Da auf jeden Fall reinschauen.
Facebook sind wir auch natürlich bei Buzzerbeater M945, aber auf Instagram natürlich deutlich aktiver, muss man auch sagen.
Ja. Aber dann freut es uns, dass ihr eingeschaltet habt.
Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Bryant with the save. Now you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the win.
Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.